Eine wunderbare Tageszeit eurer Wahl zusammen. Ich bin Julian und das ist Far Away. Wir beginnen wie gewohnt mit einer, nein, wir beginnen eigentlich wie gewohnt mit einer Einleitung, nicht wahr? Weil normalerweise fange ich ja nicht direkt an mit den Inhalten, sondern erzähle ein bisschen zum groben Überblick, was denn so zu erwarten ist die Woche. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen angeschlagen gesundheitlich noch. Ich hatte ursprünglich gedacht oder war mir ziemlich sicher, mich mit diesem Trendvirus mit Covid infiziert zu haben, mit Corona infiziert zu haben. Und das war jetzt aber offenbar zumindest nach dem ersten Testergebnis am Wochenende nicht der Fall. Also trotz Risikokontakt und trotz Symptomen tatsächlich auch scheine ich es geschafft zu haben, mich nicht zu infizieren. Steht noch ein bisschen aus. Zweiter Test ist obligatorisch, aber ich bin da aktuell ganz guter Hoffnung. Mir geht es auch ein bisschen besser, aber ein bisschen angeschlagen bin ich noch. Das heißt, falls ich leicht verwirrt sein sollte im Zuge dieser Podcast-Folge, liegt das am Podcast-Format selbst und liegt aber auch daran, dass ich immer noch auf dem Wege der Genesung bin. Genau, das vorausgeschickt. Dementsprechend war es dann leider auch wieder eine Woche, in der ich mehr Zeit A, alleine und B, im Apartment verbracht habe, als man sich das so wünschen würde. Einfach weil natürlich das Testergebnis auch 2, 3 Tage gebraucht hat, PCR und so. Und ich in der Zeit dann mich eben auch isoliert habe, weitestgehend. Ja, aber das ja, könnte ich jetzt theoretisch ein bisschen lassen. Aber ja, ich werde jetzt erstmal den zweiten Test machen und dann mal schauen. Und dann kann ich wieder die Freiheit genießen. Richtig. Das nur als Vorwarnung. Ich würde sagen, wir schauen mal, was die Woche so bringt. Ist natürlich falsch zusammengefasst gewesen. Falls ich verwirrt wirken sollte, liegt das natürlich daran, dass ich verwirrt bin. Ja, beginnen wir. Schlagzeile der Woche. Die Schlagzeile der Woche. Ich hatte kurz überlegt, was zu Corona zu nehmen, denn da gibt es auch Nachrichten, aber das machen wir gleich danach dann als Sondermeldung. Da ich ja eigentlich versprochen hatte, glaube ich, keine Corona-Schlagzeilen mit aufzunehmen aus Gründen. Die Schlagzeile der Woche habe ich diesmal entnommen dem San Francisco Chronicle ausnahmsweise. Und es ist eine Reportage. Insofern eigentlich keine Schlagzeile im engeren Sinne, aber ich sag mal Zeitungsartikel der Woche. Der Artikel lautet Hikes and Horseback Rides. Can a new slate of Wellness Wine Tastings lure Millennials? Die Frage ist also, ob gerade hier in Napa, im Wine Country, um die Ecke quasi, ob man eine neue Generation, die mehr Entertainment möchte, anlocken kann mit Wanderungen, mit Reitveranstaltungen und eben mit so ein bisschen mehr drumherum, weil reine Weintastings offenbar so ein bisschen aus der Mode gekommen sind. Ja, das Interessante daran ist so ein bisschen, ich meine, dieses, ja, das Wine Country, also Napa und Sonoma sind halt immer noch sehr, sehr, sehr beliebte Orte für so Tagestrips, einfach weil gut erreichbar von hier aus. Ich habe es noch nicht gemacht, es steht noch auf meiner Liste. Aber ja, die Generationen, die das unternehmen, sind so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, ja, es ist nicht so, dass das nur Menschen so um die 50 oder so machen, aber es ist schon eher so die Generation, die Wine-Tastings unternimmt. Also es hat sich so ein bisschen der Generationenwandel noch nicht ergeben, obwohl ja genug Klientel, sage ich mal, in der Bay Area auf jeden Fall da ist. Also Leute, die an guten Wein interessiert sind und bereit sind, dafür zu zahlen, gibt es hier ja durchaus mehr als genug. Mich selbst wahrscheinlich eingeschlossen, wobei ich aktuell nicht bereit bin zu bezahlen. Also emotional bereit schon, finanziell bereit nicht. Und deswegen müssen sich die Leute eben so ein bisschen was ausdenken, um neue Schichten anzulocken. Also diese ganzen modernen Winzer, könnte man sagen. Das erinnert mich so ein bisschen an ja, europäische Diskussionen zu dem Thema. Also Wein war ja eine Zeit lang schon ziemlich out, würde ich sagen. Und am Ende ist es ja auch so, dass Leute regelmäßig später anfangen, sich mit Wein zu befassen und Bier irgendwie so gerade in Deutschland ja das Einstiegsgetränk ist natürlich. Das Einstiegsgetränk klingt irgendwie schon, klingt fast kriminalisierend. Und hier ist es ja wiederum nochmal ganz anders. Also durch das Legal Drinking Age mit 21 kommt man ja ohnehin erst relativ spät legal in Kontakt mit alkoholischen Getränken. Und ja, auch dann ist es ganz stark Bier hier, würde ich sagen. Also Wein kommt schon vor, aber ist eben auch sehr, sehr, sehr hochpreisig im Vergleich nochmal. Bier ist ja schon nicht billig, aber Wein ist eben auch wirklich teuer. Das heißt, die Kundenkreise, die sich erschließen, die sind halt ein bisschen anders und dadurch haben die Menschen, die solche Touren veranstalten und solche Proben veranstalten, einfach ein bisschen Schwierigkeiten damit, da wirklich Leute hinzulocken. Und ja, das ist ein Thema, das beschäftigt jetzt auch die Medien. Offenbar scheint es erfolgreich zu sein. Also so Wellness, Action, was weiß ich, Angebote scheinen mehr Menschen anzulocken. Aber ob das dann eben nachhaltig ist und ob man damit neue Weinschichten, Weinkäuferschichten gewinnt, das bleibt natürlich abzuwarten. Ja, das war die Schlagzeile der Woche heute mal mit etwas drumherum und Ambiente. Ah ja, Thema Verwirrung. Ich hatte gerade vor handgemessenen 3 Minuten gesagt, dass ich zu Corona was sagen wollte und habe das dann gleich prompt mal vergessen. Also es ist so, hier lokal werden gerade ganz massiv Maßnahmen hinterfragt und grundsätzlich auch zurückgenommen. Also die Zahlen, die Inzidenzwerte sind zwar immer noch hoch, aber der Peak ist wohl überschritten und die Hospitalisierungen sind halt niedrig geblieben. Das sorgt so ein bisschen dafür, dass jetzt alle sagen, naja, wir sollten mal langsam an die Maskenpflicht ran in Innenräumen. Es ist jetzt für Kalifornien generell so, dass die Counties, also die Landkreise quasi, die Maskenpflicht in Innenräumen abschaffen können, wenn sie das wollen. Und viele Counties haben sich dafür entschieden, inklusive San Francisco. Santa Clara hat sich nicht dafür entschieden, unter anderem, und Los Angeles County, also sowohl das bevölkerungsreichste County der Bay Area mit Santa Clara als auch das bevölkerungsreichste County in Kalifornien mit Los Angeles, haben gesagt, nee, wir halten erstmal am Indoor Mask Mandate fest. Aber viele andere, wie gesagt, inklusive San Francisco, sagen eben, na, wir erlauben jetzt den Leuten das zu lockern. Hastings wird bislang oder bisher nicht betroffen sein. Also ab nächster Woche werden die Lehrkräfte ihre Masken abnehmen können. Das war ja letztes Semester schon mal so. Da gab es so eine Regelung, naja, ihr dürft das, wenn keiner der Studierenden Veto einlegt. Das mündete darin, dass in jedem der Kurse, in dem ein Professor, eine Professorin irgendwie mal eine Einheit lang keine Maske aufhatte, in der nächsten Einheit die Maske wieder da war. Also offenbar eine sehr vetofreudige Studierendenschaft, sogar in den kleineren Kursen. Und wahrscheinlich haben sie deswegen diesmal kein Mitspracherecht eingeräumt. Ich nehme an, wenn die Gründungsväter dass die Nutzung des Vetorechts durch spätere Präsidenten gesehen hätten, dann würden sie wahrscheinlich auch nochmal drüber nachdenken. Also Vetorechte sind so eine Sache, ne? Gleiches gilt für den UN-Sicherheitsrat, aber ich will nicht zu weit abschweifen. Genau, also bestehen bleibt das ich will mal Maskenmandat sagen. Die Maskenpflicht für besonders gefahrgeneigte Gebiete, also öffentliche Verkehrsmittel zum Beispiel. Und eben für Institutionen, die sich dagegen entscheiden, sie vorerst aufzuheben. Hastings hat gesagt, naja, wir gucken uns das an, wir überlegen das mal. Aber momentan bleibt es erstmal noch für Studierende zumindest. Ich bin gespannt, was da kommt und ja, ich werde berichten. Das so als kleine Ergänzung zur Nachrichtenlage. Jo, mit so viel Nachrichten im Gepäck wird es dann aber auch mal Zeit, mit der Woche zu beginnen, nicht wahr? Und das tun wir. Ja, wieso überlege ich eigentlich so lange? Das tun wir mit dem Donnerstag, wie üblich. Das tun wir chronologisch. Ich hatte, glaube ich, gerade ganz kurz überlegt, ob ich diesmal thematisch sortieren sollte. Stellte dann fest, das würde ein völliges Chaos werden. Und ja, ne? Verwirrt, wie gesagt. Also, Donnerstag, wie üblich, mit Criminal Procedure begonnen. Und da ging es um die sogenannten Terry Searches, also Stop and Frisk und solche Geschichten. Ich hatte ja mal erzählt oder erwähnt, dass der vierte Verfassungszusatz, das Fourth Amendment, ja, eins von beiden kann man sagen, man darf nur nicht beides mischen. Also man darf nicht Viertes Amendment sagen und man darf nicht Fourth Verfassungszusatz sagen, weil das klingt albern. Das sieht ja vor, dass die Bundesregierung und eben durch andere Regelungen auch die Regierung der Bundesstaaten keine unreasonable searches durchführen dürfen. Also eine Search, eine Durchsuchung und eine Seizure, eine Beschlagnahme muss halt immer reasonable sein. Das ist so ein bisschen, ja, objektiver Maßstab. Es muss nachvollziehbare Gründe haben. Und der Supreme Court hat aber vor einiger Zeit entschieden, dass eine geringere Stufe an Verdacht ausreichen kann, wenn man glaubt, dass jemand bewaffnet ist zum Beispiel. Und das sind die sogenannten Terry Searches. Das ist das, was New York jahrelang gemacht hat als Stop-and-Frisk-Policy in Gebieten, wo besondere Kriminalitätsvorkommen herrschten. High-Crime-Areas, Hochkriminalitätsgebiete. Nun ja, genau, und das ist eben auch sehr umstritten war. Also es hat ja immer so ein bisschen, solche Sachen haben ja auch immer ein bisschen mit Racial Profiling zu tun. Und ja, dadurch wird es halt schwierig, ne? Also üblicherweise ist es ja so, aufgrund des strukturellen Rassismus dieser Gesellschaft und der meisten anderen Gesellschaften sind gerade die Gebiete, in denen besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund und Geschichte leben oder eben auch viele nicht weiße Menschen leben, häufig sozial schwächere Gebiete. Und sozial schwächere Gebiete sind gleichzeitig affiner zu Kriminalität jeder Art, weil die Polizeipräsenz niedriger ist, weil vielleicht Drogen konsumiert werden, weil generell mehr Menschen da konzentrierter leben auch. Und ja, dadurch, wenn es dadurch dann reicht, dass man sich in so einer High-Crime-Area aufhält, um von der Polizei kontrolliert zu werden und eben unter Umständen auf Waffen abgetastet zu werden, ist das immer auch ein bisschen ein Problem von Racial Profiling und ja, letztlich von Rassismus. Das ja, war so ein bisschen das Thema und natürlich eher aus rechtlicher Perspektive, aber mich freut an dem Kurs durchaus immer, dass man auch die politischen Seiten mitbedenkt. Das ist nämlich auch notwendig. Ähnlich notwendig war das in Property diesmal, denn da sprachen wir über einen relativ bekannten Fall, dessen Namen ich leider vergessen habe. Es ging aber um das Eigentum an Körperzellen. Klingt erstmal ein bisschen merkwürdig. Aber es ging um das Eigentum an Körperzellen, die dem Körper schon entnommen wurden. Also der Fall war quasi folgendermaßen: Jemand hatte Leukämie, ihm wurde die Milz entfernt oder der Spleen. Das ist auch eine der englischen Vokabeln, die ich mir aus irgendeinem Grund relativ gut merken kann, obwohl ich sie nie brauche. Und die Frage war: Aus dieser Milz wurde quasi eine Zellreihe erstellt oder Zell. Ich bin kein Biologe, wirklich nicht. Jedenfalls irgendwas ganz Tolles wurde da erstellt und das wurde patentiert und das hat mehrere hunderttausend Dollar an Einnahmen gebracht. Und der Mensch hat dann geklagt und hat gesagt, das ist ja seins im Prinzip. Ja. Der nicht Supreme Court, sondern der kalifornische Supreme Court tatsächlich hat entschieden, dass dem nicht so sei. Also, dass man kein fortgesetztes Eigentumsinteresse an Körperzellen hat, wenn sie entnommen wurden. Man hat sie weder in Besitz, noch hat man ein fortgesetztes Eigentumsinteresse. Ist relativ spannend, gerade wenn man auch so an Geschichten denkt wie Blutspende, wo man eben auch ja Geld für bekommt letztlich. Kann man das unter Umständen vielleicht auch anders sehen, aber die Frage ist natürlich, will man eigentlich, dass Körperteile als Eigentum behandelt werden? Also ist vielleicht eher eine ethische Frage, ist aber auch als rechtliche Frage schon kompliziert genug, jedenfalls so kompliziert, dass ich darüber nichts mehr sagen möchte. Ja, soll reichen. Ja, Freitag habe ich dann erfahren, dass ich eben einen Risikokontakt hatte. Das klingt immer so anrüchig irgendwie, ne? Risikokontakt, komisch. Freitag habe ich dann erfahren, dass ich jemanden getroffen habe, der später auf Corona positiv getestet wurde. Und da wir irgendwie uns auch ohne Maske unterhalten haben länger, hatte ich halt ein entsprechendes Risiko. Ich habe mich auch nicht so toll gefühlt. Dementsprechend habe ich dann einen Test durchführen lassen, ein gepoolter PCR-Test. Wahnsinnig spannende Info, aber jedenfalls hat das dafür gesorgt, dass das Ergebnis etwas dauerte. Also den Freitag habe ich größtenteils damit verbracht, erstmal einen Test zu buchen. Das ist hier von der Infrastruktur her leider immer nicht ganz so ideal, ging diesmal aber ganz gut. Und dann eben, ja, auch nochmal dafür zu sorgen, dass ich für die kommenden 2 Wochen verpflegt bin. Denn ich ging eigentlich sehr fest davon aus, dass ich mich angesteckt hatte. Das heißt, mein Kühlschrank ist jetzt sehr gut gefüllt. Und ja, dann habe ich noch ein bisschen mich mit dem Bar-Exam befasst und mit Torts wieder, also Deliktsrecht. Da hatte ich irgendwie 12 Videovorlesungen anzuschauen. Das waren quasi insgesamt 4 Stunden. Naja, mehr als 4 Stunden sogar. Relativ anstrengend auf Dauer. Also so Videovorlesungen sind ja auch nicht einfacher zu verfolgen als normale Vorlesungen. Und ist halt viel vor dem Bildschirmgesitze. Aber mit Torts bin ich jetzt fast durch und dann fehlen, glaube ich, nur noch ja so 1,5 Fächer quasi, die ich vorbereiten muss. Jetzt für den aktuellen Teil meiner Bar-Exam-Vorbereitung, dann bin ich schon voran. Also ja, Freitag war nicht so spannend, wie man hört, aber musste halt sein, ne? Die Aussage, dass es sein musste, wird noch relativ häufig vorkommen, denke ich, in diesem Semester, denn es bleibt arbeitsreich. Aber so ist das. So, während sich alle schon auf das Wochenende vorbereiten, muss ich natürlich die Erwartungen noch einmal enttäuschen, denn es gibt vorher noch das Rechtsthema der Woche. Ich wollte ein wenig fortsetzen bei etwas oder mit etwas, was ich schon begonnen hatte letzte Woche, und zwar mit dem Rücktritt von Stephen Breyer, dem Supreme Court Justice. Wollte ein bisschen mehr reden über die Nachfolge von Stephen Breyer, denn das ist gerade ein heiß diskutiertes Thema, natürlich. Ich hatte ja letztes Mal schon erwähnt, Kamala Harris wurde ins Spiel gebracht, mehrfach, halte ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und Joe Biden hatte ja angekündigt, dass eine schwarze Frau eher auf jeden Fall berufen wird. Wie geschickt das ist, das so zu formulieren, darüber kann man geteilter Meinung sein. George Bush beispielsweise, also George Bush Junior, hatte damals wohl nur angekündigt, dass ein schwarzer Justice oder ein nicht weißer Justice eine seiner ersten Nominierungen sein werde. Nein, es war Reagan. Reagan hatte angekündigt, dass eine seiner ersten Nominierungen eine Frau sein werde. Und das war dann Justice Day O'Connor. Joe Biden hat sich natürlich sehr festgelegt jetzt mit der ersten Nominierung. Aber wie ich letztes Mal ja auch schon erzählt hatte, kann es natürlich sein, dass es bei der einen Nominierung erstmal bleibt aufgrund der Altersstruktur am Supreme Court. Was man aber wohl nicht anzweifeln kann, ist die Notwendigkeit dieser Diversity, die es an diesem Gericht geben muss. Also ich hatte ja erwähnt, schwarze Frau, schwarze weibliche Justice gab es noch nie. Weibliche Justices gab es ein paar zumindest und schwarze Justices generell gab es auch nur zwei bislang. Da lag ich übrigens falsch. Clarence Thomas war nicht der erste, sondern Thurgood Marshall war der erste schwarze Justice. Das war der Vorgänger tatsächlich von Clarence Thomas. Also Bush Junior war da auch nicht so ganz frei in seiner Entscheidung, wie er die Stelle neu besetzt, denn es gab da natürlich gewisse ja, Vorbehalte gegen die, sagen wir mal, ja, die politische Haltung gegenüber Bush, was so Themen wie Rassismus, da haben wir es wieder, angeht. Ja, wichtig ist so eine Besetzung des Supreme Court auf diverse Art, auch aus den eben erwähnten Gründen. Also jedes dieser gerade strafrechtlichen Themen birgt halt zum gewissen Teil auch Implikationen, die besondere Gesellschaftsschichten oder Teile der Gesellschaft stärker betreffen als andere. Und das hat dann eben auch häufig ja, Dimensionen, die sich eben durch bestimmte Eigenschaften ausdrücken lassen oder sich in diesen Eigenschaften wiederfinden. Also, wenn man eben beispielsweise von einer Polizeivorgehen in schwarzen Wohngebieten zum Beispiel spricht, dann kann es sein, dass ein schwarzer Justice oder eine schwarze Justice da vielleicht etwas mehr Input bringen kann in die Diskussionen, die der Court führt. Natürlich gibt es da noch ein anderes Problem, denn in anderer Hinsicht ist Diversity quasi kaum gegeben. Es sind meistens Justices aus sehr etablierten Familien. Also erstaunlicherweise sind aktuell alle Justices nicht protestantisch. Und es gibt, glaube ich, nur eine oder einen, der oder die nicht in Harvard oder Yale die Ausbildung gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wer es ist. Außerdem nur eine einzige Justice ist nicht vorher eine Richterin an einem Bundesberufungsgericht gewesen, Elena Kagan nämlich. Die war allerdings ein Dekan einer Law School und sie war außerdem noch Attorney General, also durchaus auch aus dem Justizestablishment. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass es eine Art vorgezeichneten Karriereweg gibt, ne? Also am besten schon von einer der Küsten kommen, dann eben in Harvard oder Yale ausgebildet werden, Bundesrichter werden und möglichst noch an ein Bundesberufungsgericht kommen, dann hat man die besten Chancen für eine Berufung an den Supreme Court. Es ist nicht geregelt, es ist nicht vorgeschrieben, dass es so sein muss. Es kann auch anders sein. Und gerade in der Vergangenheit gab es eben auch andere Justices. Also Justice Brandeis zum Beispiel, der quasi das Recht auf Privacy erfunden hat, also der quasi die Grundlage gelegt hat für das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder wie man es nennen möchte, amerikanische Ausprägung. Der war zum Beispiel Anwalt vorher. Also der war Anwalt, der quasi genau dieses Thema aber im Fokus hatte und an genau diesem Thema gearbeitet hat und genau wegen dieses Themas eben auch an den Supreme Court geholt wurde. Taft, Präsident Taft, war tatsächlich erst Präsident und dann Supreme Court Judge. Das ist, glaube ich, so ungefähr das Maximum, was man erreichen kann. Kann ich persönlich ja leider nicht erreichen. Supreme Court Justice würde gehen, aber Präsident geht nicht. Ist sehr unrealistisch, aber zumindest nicht ausgeschlossen von der Verfassung her, noch Supreme Court Justice zu werden. Genau, und Gouverneure waren dabei, Politiker generell waren auch viele dabei, häufiger. Und man hört in der Diskussion auch manchmal, dass sich der Supreme Court so ein bisschen entkoppelt hätte von der Politik und aber auch von den realen Bedürfnissen und Sorgen der Menschen. Das hört man natürlich bei Gerichten ein bisschen oft, dass das so eine Art Elfenbeinturm ist. Hört man ja auch in Deutschland beim Bundesverfassungsgericht. Und da wird eben ja immer wieder angeregt, dass man aus anderen, zumindest aus anderen juristischen Berufen, die Leute mal heranholt, weil da vielleicht der Kontakt ein bisschen mehr da ist. Also Anwälte sprechen mit KlientInnen, StaatsanwältInnen sprechen halt auch viel mehr mit Leuten, die vor Ort sind. Man ist viel mehr an der Basis quasi tätig oder an der Bevölkerung wirklich tätig, als man das vielleicht an einem Berufungsgericht ist, wo ja auch keine Verhandlungen geführt werden, sondern wo nur abstrakt die rechtlichen Entscheidungen überprüft werden. Sind alles gute Argumente. Die Wahrscheinlichkeit, dass Joe Biden jetzt auch noch von diesem Kurs abweichen wird, eben klassischerweise RichterInnen oder RichterInnen in dem Fall tatsächlich von Berufungsgerichten zu benennen, halte ich für recht gering. Einfach deswegen, weil er da schon unter Druck steht. Also die Republikaner haben in ihrer charmanten Weise schon angekündigt, dass sie schon Kompetenz erwarten. Ist komisch, ne? Dass die Republikaner das jetzt ankündigen, wo Biden ankündigt, einen schwarzen weiblichen Justice zu ernennen. Sagen die Republikaner, sie wollen Kompetenz sehen. Naja, ist wohl ein Zufall. Und dementsprechend steht Biden aber natürlich unter Druck. Und allgemein ist der Druck ja jetzt gerade recht hoch vor den Zwischenwahlen. Also man geht davon aus, dass er den klassischen Beförderungs- oder den klassischen Berufungsrichtlinien folgen wird, den ungeschriebenen, bis eben auf den Umstand, dass es eine schwarze Frau sein wird. Also wir sind alle recht gespannt. Das wird wahrscheinlich zukunftsweisend sein. Aber ich denke, in 1, 2, 3 Wochen werden wir dann auch mehr darüber wissen. Ich werde informieren, aber man wird es wahrscheinlich auch in der deutschen Presse lesen. Das soll es gewesen sein zum Rechtsthema der Woche. Ich rede schon wieder viel zu lange darüber und ich neige heute auch zu einem etwas komplizierten Satzbau. Ich nehme an, das ist ein bisschen anstrengend zuzuhören. Ich versuche es zu vereinfachen. Ab jetzt. So, ja, der Samstag hat nicht so wahnsinnig viel gebracht. Ich konnte mal wieder ein St. Pauli-Spiel live sehen, denn das Spiel gegen Paderborn fand am Samstag um 20:30 Uhr deutscher Zeit statt, also um 11:30 Uhr Westküstenzeit. Das war ganz nett, das Ergebnis war nicht so toll. 2-2, naja, langsam sollte man mal wieder gewinnen, wenn man aufsteigen will, aber gut. Ansonsten habe ich den Samstag vor allem damit verbracht, auf mein Testergebnis zu warten und mich ansonsten hier einzuschließen, denn so soll man sich ja verhalten. Ich habe immerhin die Zeit ein bisschen genutzt, um langsam so an meinem Paper für das Data Privacy Seminar zu feilen. Ich werde wahrscheinlich schreiben über die konzeptionellen Unterschiede von Datenschutz oder der Idee von Datenschutz in Deutschland, in Europa und in den USA, weil in Deutschland ja quasi die Idee an grundrechtlichen Datenschutz oder die Idee des grundrechtlichen Datenschutzes basiert auf dem Gehalt der Menschenwürde. Also, dass quasi die Daten und die Informationen, die man von sich selber hat und preisgibt, dass das zum Kerngehalt des Menschseins zählt. Die EU hingegen hat ein geschriebenes Datenschutzgrundrecht. Also, das ist unabhängig von irgendeiner Menschenwürdezuweisung, wie im deutschen Grundgesetz. Und die USA wiederum haben das Recht auf Privacy ja entwickelt, vor allem anhand von Kriminalfällen. Also, dass man eben vom Staat unbeeinflusst bleiben darf. Also, so ein bisschen die Idee, dass der Staat als Verbündeter im Kampf um die Menschenwürde gesehen wird in Deutschland und in den USA wiederum aber eher als Gegner im Bereich des Datenschutzes, zumindest historisch. Und das möchte ich so ein bisschen untersuchen im Hinblick auf Daten und im Hinblick auf Big Data und mal schauen, welches dieser Systeme denn sinnvoll ist für die aktuelle Zeit und wo eben die Vor- und Nachteile liegen. Ich muss das noch ein bisschen prägnanter formulieren, das weiß ich. Aber ich glaube, das wird mir gelingen in den nächsten Wochen und Monaten. Ich habe ja ein bisschen Zeit, aber es sollen auch 25 bis 30 Seiten werden, glaube ich. Insofern muss ich mich da auch ranhalten. Also, da habe ich mich so ein bisschen dran gesetzt am Samstag. Ja, Ort der Woche. Ich habe mich entschieden, einen Ort der Woche zu machen diese Woche. Ist ein bisschen skurril, weil ich ja eigentlich wirklich wenig vor die Tür gekommen bin aus Testergebnisgründen. Aber es wird langsam Sommer. Also Sommer noch nicht, aber es wird ganz allmählich so ein bisschen wärmer, noch wärmer. Wir sind jetzt heute das erste Mal über die 20 Grad gekommen, glaube ich, dieses Jahr. Und das soll die nächsten Tage auch so bleiben. Und deswegen habe ich mich entschieden, den Ort der Woche einfach mal quasi aus der Ferne zu begutachten. Das ist der Baker Beach. Baker Beach ist ein Strand direkt neben der Golden Gate Bridge quasi, an der Pazifikküste, also auf der Pazifikseite der Golden Gate Bridge. Und Ist, ja, würde ich sagen, einer der bekanntesten Strände in San Francisco. Es ist zur Hälfte ein FKK-Strand, beziehungsweise ein Strand, an dem Badekleidung optional ist. Das ist für die USA sehr ungewöhnlich, aber für San Francisco insgesamt nicht so sehr. Einfach weil ja hier diese liberalen Traditionen in vielerlei Hinsicht doch sehr, sehr vorherrschen. Die andere Hälfte des Strandes kann man aber auch ganz gut nutzen. Die ist groß genug. Ist so ein bisschen felsig, also es ist zwar schon viel Sand, aber eben auch durchaus viele Felsen und so. Ist ganz spannend. Landschaftlich auch sehr hübsch. Kein Badestrand im klassischen Sinne, einfach weil der Pazifik sehr, sehr launisch ist, auch sehr kalt ist tatsächlich hier. Aber ist halt ja, ein schöner Ort, wenn man einfach nur da sitzen will und ein bisschen sich entspannen will. Und ich denke, das wird auch bald wieder Thema sein, denn jetzt werden die Temperaturen ja in den Himmel schießen. Also morgen sind es 22 Grad, übermorgen 21, dann 20 und dann wieder 21. Man sieht schon, der Trend geht geradeaus. Ja, genau, das war ein ganz kurzer Ort der Woche. Ehrlich gesagt, vor allem auch deswegen, weil mir kein Essen eingefallen ist. Deswegen gibt es erst nächste Woche wieder Essen. Ja, der Baker Beach. Am Sonntag Nachmittag habe ich es dann irgendwann nicht mehr ausgehalten mit dem Isolieren und habe gedacht, naja, wenn ich irgendwie mit Maske durch die Gegend laufe, ist das ja draußen mit Abstand, das wird schon irgendwie gehen. Außerdem ging es mir ein bisschen besser und ich hatte auch so allmählich Zweifel daran, ob denn der Test wirklich positiv war. Dass die Zweifel im Nachhinein begründet waren, ja gut, also das Ergebnis habe ich erst Sonntagabend bekommen. Ich hatte mich trotzdem vorher entschieden, dass ich mal raus muss. Kann man jetzt sicherlich von halten, was man will, aber ja, war im Nachhinein betrachtet auf jeden Fall eine gerechtfertigte Entscheidung. Gehe ich mal von aus. Ich muss ja nach wie vor den zweiten Test natürlich machen. Und zwar habe ich mal wieder die wunderbare App Too Good To Go genutzt. Ich hatte mal davon erzählt, das ist so eine App, wo man quasi Essen rettet, was in Restaurants übrig geblieben ist. Und ich hatte sie genutzt im Kontext mit einer chinesischen Bäckerei und einem Dim-Sum-Laden. Das war vielleicht ein bisschen überambitioniert. Also ich habe insgesamt $10 gezahlt und habe dafür, boah, also eine Riesenmenge an Essen bekommen. Ich hatte tatsächlich nicht Probleme, es zu tragen, aber es war schon schwer. Also es war auf jeden Fall mehr als 1 Kilo und eher Richtung 2 Kilo, wenn nicht sogar noch mehr. Also wirklich spürbares Gewicht. In der Bäckerei irgendwie 6, 7 Brötchen plus noch so ein Brot dazu. Und in dem Dim-Sum-Laden quasi, ja, alles. Keine Ahnung. Also wirklich richtig ordentlich Essen fürs Geld. Qualitativ auch alles top. Und vorher bin ich halt ein bisschen durch Chinatown hin und her gelaufen, was auch ganz gut geht. Gerade so sonntags ist es so ein bisschen entspannter, sind viele Leute unterwegs. Aber es ist halt auch nicht überfüllt. Und es ist immer eine ganz nette Atmosphäre, gerade so Richtung Sonnenuntergang. Die Westküste hat ja auch den großen Vorteil, dass die Sonne auf dem Meer über dem Meer untergeht oder über der Bucht zumindest hier in dem Fall. Das ist ja tatsächlich auch ganz hübsch. Und Chinatown bietet tatsächlich auch sehr schöne Aussichten auf die Bucht. Insofern wäre das auch ein toller Ort der Woche gewesen, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich Chinatown schon mal hatte. Nun ja, jedenfalls bin ich da so ein bisschen rumgelaufen und habe ein bisschen Bewegung gehabt, bin ein bisschen rausgekommen. Und habe dann tatsächlich prompt nach meiner Rückkehr auch die SMS bekommen, dass mein Test negativ war und ich deswegen also auch den Samstag eigentlich Dinge hätte unternehmen können. Aber da der Test noch relativ kurz eben nach dieser Risikobegegnung war, werde ich es nochmal bestätigen müssen, wie schon erwähnt. Ist jetzt auch alles nicht so spannend, aber das wirkt sich natürlich noch so ein bisschen auf mein Alltagsverhalten aus. Das war der Sonntag und damit das Wochenende. Ja, am Montag ging es dann wieder los mit Evidence und da ging es wieder um Hearsay. Ja, wenn ich die Hearsay-Regel irgendwann komplett verstehe, werde ich sie mit euch teilen, mein Verständnis. Wir haben jetzt irgendwie Ausnahmen Nummer 20 und 25 behandelt oder so. Ich habe keine Ahnung, es sind wahnsinnig viele Ausnahmen von dieser Regel. Man fragt sich sogar, ob diese Regel eigentlich irgendeinen Sinn hat bei dieser Masse an Ausnahmen. Aber gut, es wird alles seine Richtigkeit haben. Mittags gab es dann, weil ich ja so wenig Essen hatte, hier noch gratis Burritos vom Student Service. Da habe ich, ja, das habe ich auch nochmal genutzt, diese Gelegenheit. Und dann nachmittags Data Privacy Seminar mal wieder. Es ging diesmal in dieser Ausgabe um Geotracking. Also, wie es eben Google und Apple und Facebook und viele, viele, viele andere Apps und Unternehmen schaffen, permanent unsere Location abzurufen, also herauszufinden, wo wir uns bewegen, wie wir uns bewegen, wann und mit wem wir uns bewegen. Und das ist natürlich in gewisser Weise schon relativ beängstigend. Also es gibt eine Grundsatzentscheidung vom Supreme Court von vor 12 Jahren oder so. Carpenter heißt der Fall. Da ging es darum, ob die Regierung Daten von Telekommunikationsanbietern einfach so anfragen darf und dann eben auch bekommen darf ohne Durchsuchungsbeschluss. Und die Entscheidung war nein. Einfach deswegen, weil es gibt zwar diese Third-Party-Doctrine, nennt sich das. Also wenn man eine Information freiwillig an jemand anderen weitergegeben hat, ist die nicht mehr geschützt vor anderen. Ist eine relativ skurrile Doktrin und auch sehr oft kritisiert, aber sie existiert halt. Aber in Carpenter hat der Supreme Court hat gesagt, nee, das ist ja quasi eine komplette Information davon, was man überhaupt jemals gemacht hat. Denn ein Handy hat man immer dabei, ein Handy kann immer orten, wo man ist. Und dadurch, dass man herausfindet, wo jemand ist, weiß man eigentlich quasi alles über diese Person. Also Partner beispielsweise, Krankheiten eventuell auch ja, Süchte, Spielsucht, Drogensucht oder auch Alkoholsucht und ja, sportliche Vorlieben zum Beispiel, in welchem Stadion ist man so, solche Geschichten. Also man findet wahnsinnig viel raus, einfach über die Informationen, wer wann wo war. Das waren viele Ws. Und ja, deswegen hat dann der Supreme Court gesagt, im Prinzip sind das aber Daten, die teilt man ja gar nicht aktiv mit dem Handyanbieter, weil man hat nur die Option, die entweder zu teilen oder kein Handy zu nutzen. Und das ist kein freiwilliges Mitteilen an Dritte. Ist im Ergebnis sinnvoll, auch wenn man natürlich einfach mal hätte sagen können, diese Third-Party-Doctrine, die ist einfach Quatsch. Also, wenn ich jetzt irgendwie einem Freund, einer Freundin erzähle, dass ich das und das gemacht habe, dann gehe ich ja auch nicht davon aus, dass die Person zur Polizei rennt. Aber sie dürfte es. Also sie dürfte es nicht nur, sondern das wäre dann auch überhaupt nicht geschützt, was ich der Person erzählt hätte, weil ich ja immer damit rechnen muss, dass Leute mich verpfeifen. Ist eine sehr pragmatische Regel für die Strafverfolgung. Spielt ein bisschen rein in das, was ich eben über die Verbindung zum realen Leben meinte, was Supreme Court Justices so ein bisschen abgeht manchmal. Ja, sehr diskutabel auf jeden Fall alles in allem. Und Geotracking selbst ist natürlich auch sehr diskutabel. Also im Prinzip ist es ja so, dass die meisten Apps auf dem Handy einen eben permanent tracken. Selbst dann, wenn man es ausgestellt hat, können die Geräte einen ja noch tracken und tun das auch. Also ich finde das immer spektakulär. Ich bekomme seit einiger Zeit von Google, ich habe ein Android-Handy, von Google bekomme ich so eine E-Mail, dass ich bitte meine Location History vervollständigen soll. Also die Location History habe ich abonniert, ja, weil ich der Auffassung bin, ich teile sie ohnehin und dann möchte ich zumindest wissen, was die von mir wissen. Und jetzt, wo man sie abonniert hat, wird offenbar davon ausgegangen, dass man ein so großes Interesse daran hat, den eigenen Standort mitzuteilen, dass man sogar deren Lücken in den Aufzeichnungen noch vervollständigen soll. Das finde ich wirklich spannend. Also mache ich nicht, nein. Und ich werde auch nicht irgendwie meine Meinung verkünden über das Hastings College of the Law, auch wenn ich häufig hier bin. Also bislang habe ich keine Rezensionen geschrieben zu Orten, wo ich war. Auch nicht zu Supermärkten oder so. Und ich finde es schon skurril. Es ist auch ein bisschen beängstigend. Also man ist da ja mal ein bisschen sorglos. Und wenn man es nicht ist, dann wird das gleich als Panikmache verschrien. Aber sagen wir mal, was sich an Daten mengenmäßig ansammelt, ist eine Menge. Und das sollte man nie ignorieren. Ich sage jetzt nicht, dass es generell falsch ist, irgendwie Daten weiterzugeben. Es hat auch Vorteile. Also vielleicht finde ich es ja gut, wenn ich informiert werde darüber, dass der Supermarkt, an dem ich gerade vorbeigehe, ein Angebot hat, das mich interessiert, aufgrund meiner sonstigen Vorlieben. Aber es macht auch ein bisschen Angst. Also, wie man das kontrolliert und wie man eben den Nutzen und den Schaden so ein bisschen voneinander trennt, möglichst, das sind große Fragen, die sich stellen werden. Und Geotracking ist ja eben tatsächlich keine kleine Frage, sondern das ist eine der Hauptfähigkeiten, die diese Geräte haben. Insofern, ja, spannendes Thema. Und ja, lässt sicherlich viel Raum für viele, viele andere Fragen und rechtliche Themen. Aber ich will ja nicht überziehen. Oder habe ich schon überzogen? Nee, ich habe noch nicht überzogen. Ich will ja nicht überziehen. Also, das war der Montag und mein Data Privacy Seminar. Ja, gefolgt vom Dienstag. Da gab es dann eine kleine negative Überraschung, denn andere Menschen hatten mit ihren Corona-Tests nicht ganz so viel Erfolg wie ich. Unter anderem nämlich unser Professor in Criminal Procedure. Weswegen wir nach einer Woche Präsenzveranstaltung schon wieder auf Zoom wechseln mussten am Dienstagmorgen. Das war etwas schade, aber es geht ihm gut und er wirkte auch recht fit und ich bin optimistisch, dass wir nächste oder spätestens übernächste Woche wieder in Person seinen Ausführungen lauschen können. In Property habe ich tatsächlich dann mal einen Cold Call bekommen, nach langer Zeit mal wieder und auch einen etwas ungünstigen. Also ich war vorbereitet, aber der Fall selbst war eben, es ist nur eine Seite lang gewesen, der Sachverhalt. Und wenn man sich mit so Sachen ein bisschen auskennt und sowas schon mal zusammengefasst hat, dann weiß man, die kürzesten Sachen sind meistens am schwierigsten zusammenzufassen. Also man muss ja gleichzeitig dafür sorgen, dass man nicht nur wiederholt, was da eh schon steht, und eben aber auch wirklich alles wissen, was da steht. Also schwierig. Es ging um das Jagen auf fremden Grundstücken. Also offenbar war es in den USA lange, lange, lange Zeit erlaubt, dass man eben zum Jagen über fremde Grundstücke reiten durfte, solange die nicht umzäunt waren oder eben nicht irgendwie Gebäude drauf standen oder solche Geschichten. Also leere Grundstücke. Das ist heute ein bisschen anders. Heute gibt es, ich glaube, Posting Laws heißen die. Also wenn man ein Schild irgendwo stehen hat, No Trespassing, dann darf man auf diesem Grundstück eben nicht einfach so jagen, ohne den Eigentümer zu fragen. Aber wenn das nicht so ist, darf man. Das ist auch der Grund, warum es relativ viele von diesen No Trespassing-Zeichen gibt. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, dass AmerikanerInnen glauben, man müsste das aufstellen, damit die Leute wissen, dass Trespassing verboten ist. Also gibt es sicherlich auch. Aber tatsächlich hat es auch eine unmittelbare rechtliche Wirkung. Also ich finde ja, meine Lieblingsschilder sind ja immer in Deutschland, ich glaube, illegales Müllabladen verboten und solche Geschichten. Ich finde das immer großartig, dass darauf hingewiesen wird, dass etwas verboten ist, was illegal ist. Aber gut. Ja, also No-Trespassing-Schilder haben tatsächlich eine unmittelbare eigene rechtliche Wirkung. Und da der Mittwoch ja erst angebrochen ist, wir haben ja 15:30 Uhr gleich hier, werde ich mit dem Mittwoch gleich weitermachen und elegant zum Schluss überleiten, denn meine Stimme lässt auch ein wenig nach, wie man hoffentlich nicht allzu sehr hört. Heute hatte ich gerade vorhin nochmal Evidence, es ging nochmal um Hearsay, aber wir sind jetzt fast durch mit Hearsay, zumindest mit den Beginnen von Hearsay. Und nächste Woche wird es dann um die Confrontation Clause gehen, also das Recht, dass man eben mit Aussagen, die gegen einen gemacht werden, auch konfrontiert wird und dass man den Zeugen selber oder die Zeugin selber ins Kreuzverhör nehmen kann. Das ist dann wieder ein bisschen spannender. Naja, Hearsay ist auch spannend, aber kompliziert. Ich hoffe, das wird dann etwas weniger kompliziert. Genau. Und jetzt sitze ich hier und werde nochmal ein Stündchen Sonnenlicht genießen, glaube ich, draußen und muss mich dann an die Vorbereitung des morgigen Tages machen, bevor das Wochenende sich mit rasenden Schritten schon wieder nähert. Es ist Super Bowl. Es ist Super Bowl ohne die San Francisco 49ers. Ich weiß auch noch nicht, ob ich einen Plan habe für den Super Bowl, aber das wird sich rausstellen. Und ja, bis dahin werde ich den Rest dieser Woche und den Rest dieses Tages genießen. Hoffe, ihr tut das auch. Hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat es gefallen, bis auf diese ganze Zuhause-Sitzerei und auf das Testergebnis-Warterei. Wenn es Fragen, Anregungen, Kritik gibt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Wenn ihr großzügige Sponsoring-Angebote habt, dann meldet euch gerne auch bei mir. Nein, ich kann das hier gerade noch so selbst finanzieren, denn es kostet nichts. Außer Zeit, aber diese Zeit wende ich gerne auf, denn ja. Mache ich gerne. Denn ich hör mich gerne selber reden. Zweimal, nämlich, wenn ich es aufnehme und wenn ich es mir nochmal anhöre. Ja, damit das nicht zu lang wird, was ich mir zur Kontrolle nochmal anhören muss, werde ich jetzt aber auch hier einen Punkt machen und ja, hoffe, ihr hattet Spaß und würde sagen, wir hören voneinander.